Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche trifft. Heute mit René Adler.
Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären, knisternden Kamin alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive FootballspielerInnen sein, das können ehemalige FootballspielerInnen sein, ModeratorInnen, ReporterInnen, Trainer, Manager, Sängerin oder SchauspielerInnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute in Episode 16 begrüße ich René Adler, Ex-Fußball-Nationaltorwart und großer Fan der NFL. Moin René.
Moin Kutsche, freue mich sehr.
Ich freue mich sehr, dass du hier im Kaminzimmer der Footballerei zu Gast bist. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Zum Beispiel ein frisch gezapftes Köpi oder ist es dafür noch zu früh?
Nein, es geht immer irgendwo auf der Welt, wird sicherlich der richtige Zeitpunkt sein. Deswegen hau mal raus, gib mir mal.
Super. Kommt sofort noch was zu knabbern dazu?
Nee, ich bin fein.
Bier reicht. Du bist fein, alles klar. Für die ganz wenigen, René, die dich nicht kennen, hier eine Kurzbio meinerseits. Du bist 1985 in Leipzig geboren, hast mit 6 angefangen Fußball zu spielen und warst so talentiert, dass du bereits mit 15 in die Jugendakademie von Bayer Leverkusen gewechselt bist. Dort bist du schließlich auch zum Nationalspieler gereift. 2012 bist du zum HSV gewechselt, da haben wir uns kennengelernt und zum Abschluss deiner Karriere standest du noch bei Mainz 05 unter Vertrag. Das ist alles bekannt, aber was wohl kaum jemand weiß, du bist auch großer NFL-Fan. Wie kam es dazu? Wann hast du diese Sportart für dich entdeckt?
Ja, ich glaube, ich bin Fan. Ich bin sehr, sehr großer Sympathisant. Also an alle Zuhörerinnen von deinem Podcast. Also bitte nicht zu hohes Maß ansetzen. Also ich bin absoluter Laie, aber ich habe eine große Faszination generell für jeden Sport und natürlich auch so bin ich auf diesen Hype auch mit aufgesprungen. Manche beschimpfen mich auch so ein bisschen als Erfolgsfan, weil ich auch irgendwie so auch Travis Kelce auch vor seiner Zeit mit Taylor Swift irgendwie ganz cool fand. Das muss ich mir immer wieder anhören, weil die Kansas City Chiefs ja wohl, korrigiere mich da bitte so ein bisschen, das Bayern München des American Footballs sind. Nein, aber ich habe eine große Faszination. Schaue natürlich, wie viele auch immer die Playoffs, den Super Bowl, habe auch den Game Pass. Und lass mich das sonntags mal ein bisschen berieseln. Jetzt kommt's ja auch im Free-TV. Insofern, sympathisant, große Faszination und ich mag den Sport einfach.
Ja, du hast mir auch erzählt, für den Super Bowl bist du auch extra nachts aufgestanden oder aufgeblieben, ne?
Ja, nee, aufgestanden ist richtig. Wir waren im Urlaub, wir waren aber gerade mit der Familie auf den Malediven und da ist man zu deutscher Zeit 6 Stunden vor, meine ich. Dann war es so Kickoff, 4 Uhr nachts, glaube ich, da. Und 3 Uhr bin ich dann aufgestanden, die ganze Vorberichterstattung noch geschaut. Dann habe ich mir meinen Laptop genommen, bin ins WLAN gegangen und habe mich dann irgendwie an den Strand gepackt. Und das ging dann. Und dann habe ich gedacht, da habe ich auch Coach Izume geschrieben. Ich glaube, ich hatte den zweitgeilsten Platz neben dein oder neben Stadion oder im Stadion zu sein. Und habe das dann wirklich bei Sonnenaufgang am Meer geschaut. Das war richtig geil, ja.
Ja, das klingt natürlich Weltklasse. Und das Spiel hat dich nicht enttäuscht wahrscheinlich. Also du hast es nicht bereut, aufgestanden zu sein.
Nee, auf keinen Fall. Also ich fand es wirklich, wie gesagt, mein Laienwissen von Anfang bis Ende geil. Ich fand auch die Halbzeitshow geil. Das ist immer so, da scheiden sich ja die Geister. Es gibt immer welche, da ist jede Halbzeitshow, egal was du bringst, irgendwie nicht gut genug. Und ich bin mit Usher groß geworden und das war schon so ein bisschen, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in meine Jugend. Also es war schon geil und ja, ich habe ja gesagt, ich bin Kansas City Sympathisant und es war irgendwie was ganz Komisches bei mir in dem Spiel zu beobachten, dass ich zeitweise sogar irgendwie San Francisco, den 49ers irgendwie die Daumen gedrückt habe, weil ich wollte, dass immer jemand anders den Super Bowl gewinnt, weil ich glaube, sie hätten es auch verdient gehabt, weil ich so ein Nick Bosa ist das, glaube ich, ne, der D-Liner brutal gut fand. was die da gespielt haben, aber irgendwie haben sie es selber verbockt. Ich meine, das kannst du mir sicherlich besser sagen oder deine Zuhörerinnen. Aber mir wurde gesagt, und ich kann auch nur nachquatschen, was mir Football-Fans gesagt haben. Also wenn du es in dem Spiel nicht geschafft hättest, ich meine, du musst ja nur das Field Goal reinkicken, da gibt es gar keine Overtime etc. Und dann auch diesen Punt, den er da irgendwie so unglücklich an die Hacke bekommt.
Ja.
Also das sollte dir natürlich bestenfalls in so einem Spiel nicht passieren.
Ja, also es wirkte tatsächlich so, als seien die Chiefs in diesem Super Bowl verwundbar und schlagbar, aber da haben wir halt diesen Unterschiedsspieler, ne? Also Patrick Mahomes, selbst als in der ersten Halbzeit gar nichts ging für die Chiefs, hatte man immer im Hinterkopf, na ja, aber sie haben halt Patrick Mahomes und der hat's am Ende ja dann auch wirklich fast in Eigenregie irgendwie rumgerissen. Also der ist schon irgendwie noch mal von einer anderen Welt.
Ja, aber das ist generell im Sport. Also solche, wie du schon richtigerweise gesagt hast, Unterschiedsspieler, die dann einfach sagen, gib mir den Ball und ich mach dann was und ich zur Not laufe ich halt selber und nehme das Risiko. Das war schon echt beeindruckend und das ist unabhängig vom American Football oder wie gerade schon gesagt, das kannst du quasi als Blaupause über jede Sportart oder auch vielleicht auch ins normale Leben übertragen. Ich meine, wenn es eng wird, brauchst du genau die Leute, wo man sich irgendwie dranhängen kann,
Ja.
denen du den Ball gibst und sagst, ey, komm, macht mal bitte was und schafft eine neue Situation.
Ja. Kannst du, das frage ich hier jeden, der zu Gast ist oder die zu Gast ist im Kaminzimmer, deine ganz persönliche Faszination für American Football in Worte fassen? Also was findest du an dieser Sportart, die ja wirklich sehr unterschiedlich ist zum Fußball und auch nicht wirklich europäisch ist in ihren Wurzeln? Was fasziniert dich daran?
Ja, ich kann es versuchen zumindest, das etwas zu umschreiben. Also als Sportler fasziniert mich natürlich, wenn Spieler mit einer brutalen Leidenschaft und Hingabe für ihre Sportart aktiv sind. Und du hast ja schon richtigerweise gesagt, das sind komplett andere Vorzeichen zum Fußball. Im Fußball hast du lange Verträge, du bist als Spieler relativ sicher, was natürlich auch gut ist. Im American Football, und bitte korrigier mich da kurz, du bist da tiefer drin, bist du ja fast immer gefühlt irgendwie auf dem Schleudersitz, außer wenn du jetzt irgendwie ein Superstar bist. Du musst halt immer performen, du musst immer abliefern, weil du sonst irgendwie immer aus dem Raster fliegen kannst. Und ich finde einfach diese Professionalität, also ein Beispiel zu nennen, dass die Spieler oder die Quarterbacks dann, was du ja immer wieder bei Tom Brady etc., der war sicherlich extrem gehört und gelesen hast, dass der irgendwo früh um 5, um 6 da in den Facilities war und dann irgendwo 3 Stunden erstmal Videoanalyse gefahren hat. Und das ist sowas, wo ich sage, das ginge im Fußball auch. Du musst ja nicht in dieser Übertreibung das handhaben. Aber ich, und das ist die Perspektive eines Fußballers, habe in meiner eigenen Karriere mitgekriegt, dass im Fußball so diese Zusatzschichten an Videostudios oder Studien halt alles immer zu viel ist. Und das fasziniert mich schon. Und das meine ich mit dieser Hingabe der Spieler, weil sie auch wissen, dass sie jederzeit entlassen werden können und dass diese Competition einfach so groß ist. Und wenn du nicht ablieferst, dann kommt halt der Nächste und der macht's dann, ne? Und das geht ja weiter mit den ganzen Verletzungen. Will ich jetzt gar nicht schönreden, aber das ist auch der Grund. Wenn du nicht spielst, wirst du nicht bezahlt und dann kommt der Nächste und du bist raus. Und das finde ich schon irgendwo faszinierend auf der einen Seite als Sportler, weil ich weiß, was es heißt, mit Schmerzen zu spielen und unter besonderen Bedingungen zu spielen, unter besonderem Druck zu spielen. Und das fasziniert mich auch an dieser Sportart. Plus, dass es halt eine Sportart ist, die jedermann betreiben kann. Das heißt, egal, ob du jetzt super athletisch bist, wie ein Quarterback oder wie ein Running Back oder ein D-Liner oder ob du jetzt irgendwie etwas stämmiger und kräftiger und größer bist, wie so ein Offensive Lineman. Das finde ich auch schon cool. Ich glaube, das macht diese Faszination aus, dass es so viele unterschiedliche Spielerprofile gibt, so viele unterschiedliche komplexe Aufgaben. Und ich meine, diese Beschreibung Rasenschach, den man ja auch ab und an im Fußball verwendet, neuerdings, das trifft eigentlich viel mehr auf den American Football zu.
Ja,
Also Es waren viele Worte jetzt. Such dir das raus, was du am besten verwenden kannst. Aber das ist es. Und das ist auch der Grund, warum ich super gerne so Football-Dokus wie Hard Knocks und so schaue, weil ich gerne als Sportler dahinter schaue, mit welcher Passion die einfach früh ins Training gehen, wie die pumpen, wie die trainieren. Natürlich auch ein bisschen was über den Spieler, deren Hintergrund zu erfahren. Das fasziniert mich dann total.
Ja, spannende Sätze, die ich gern nochmal irgendwie ein bisschen vertiefen würde. Angefangen bei diesen Verträgen, auch als Ex-Profisportler hier tatsächlich der Vergleich. Du hast es ja richtig gesagt, wenn du im Fußball, nehmen wir mal den HSV, für 4 Jahre unterschreibst, bist du eigentlich 4 Jahre safe. In der NFL, wenn du für 4 Jahre unterschreibst, dann klingt das erstmal gut. Aber wie du richtig sagst, du kannst halt eigentlich gefühlt jederzeit vor die Tür gesetzt werden, wenn du entweder nicht mehr performst, dich schwer verletzt. Obwohl, dann darfst du nicht gecuttet werden in der NFL, immerhin. Da gibt's noch so einen Schutzmechanismus, da dürfen sie dich nicht rausschmeißen. Aber es ist eigentlich, steht eigentlich nur auf dem Papier. Das ist auch für den Kopf echt schwer und macht dann Profisportler auch immer wieder in dem Punkt so, dass man auch wirklich jeden Tag alles geben muss, um nicht entlassen zu werden, ne? Also der Druck ist wahrscheinlich gefühlt noch mal viel höher, oder?
Ja, ohne Frage. Und da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust, weil ich, ja, muss man sagen, leider ein Spieler war, der oft verletzt war. Aber ich hatte da mal mit Coach Isuma auch drüber gesprochen, der ja auch mal so ein bisschen Background hatte im Fußball und auch mal beim HSV kurz mal irgendwie sogar irgendwie anteilig im Trainerteam reinschauen durfte. Und der hatte mir das so auch mal ein Stück weit erklärt. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was das denn für ein großer Unterschied ist. Und das ist genau so. Ich meine, im Fußball hast du einen Vertrag. Wenn du dich da verletzt, dann kriegst du 6 Wochen dein Geld. Dann steigt auch die Versicherung ein. Das musst du dann als Spieler selber machen. Das heißt, der Verein hat bis auf einen verletzten Spieler, den er vielleicht eingeplant hatte und einen Kaderplatz, zumindest monetär, keine großen Ausgaben mehr. Aber du hast einen Vertrag und du hast im Endeffekt die Zeit in der Reha ganz entspannt, wieder zurückzukommen.
Ja.
Und das empfinde ich halt beim American Football und der NFL nicht. Da ist so ein Leistungsdruck, weil ja auch die Verträge an so harte Leistungskomponenten, wie viele Catches hast du, wie viel Sacks machst du, das gibt es ja so in der Art und Weise fast gar nicht im Fußball. Also ich kann mir, gibt sicherlich auch, dass man sagt, du kriegst dann irgendwie bei X Anzahl von Spielen nochmal eine Sonderprämie. Aber eigentlich so diese persönlichen Komponenten, du mach, bei so und so vielen Toren oder so und so viel Assists kriegst du das und das. Das macht man eigentlich nicht so oft im Fußball, weil das natürlich auch so ein bisschen den Egoismus schürt. Wenn du als Stürmer sagst, okay, ich muss jetzt, wenn ich über 20 Tore schieße, dann gibt es noch mal eine Million extra. Das hast du ja, gab es ja, glaube ich, mal bei Kronk irgendwie, dass da noch irgendwie einen Catch brauchte und dann hat es da irgendwie auf seinem Konto geklingelt. Das ist auch ein großer Unterschied irgendwie. Und das ist vielleicht dann irgendwie auch so generell noch mal so ein bisschen die DNA der Amerikaner, dass da ganz offen und viel offener über Geld gesprochen wird und dass man dann vielleicht irgendwie der Neidfaktor auch nicht so groß ist, dass er, jetzt komme ich mal so ein bisschen auf die Metaebene, aber das ist ja in Amerika generell nicht so ein großes Thema, dass er eher, wenn da jemand ein geiles Auto fährt, dass man dann sagt, ey, super geil, das so ein Ding will ich auch gern und dafür arbeite ich. Und in Deutschland gern oft mal der Neidfaktor irgendwie als erstes gezogen wird. Aber das ist schon ein Riesenunterschied, dieser Druck, bei Verletzungen auch spielen zu müssen. Und das ist auch, glaube ich, also weiß nicht, wie du das siehst, dass da teilweise mit gebrochenen Knochen, mit keine Ahnung, wie schweren Verletzungen, mit den nötigen Schmerzmitteln dann in der NFL auch gespielt wird. Und das gibt es so in der Form, zumindest in der Bundesliga oder im Fußball, nur ganz, ganz wenig.
Ja, da bin ich auch immer wieder überrascht, nenne ich es mal, wenn man dann so mitbekommt, Spieler XY hat mit einem gebrochenen Kiefer noch zu Ende gespielt oder Spieler XY hat sich schon im ersten Quarter das Innenband gerissen als Beispiel und spielt weiter. Also das ist schon krass und das hängt wahrscheinlich alles mit dem zusammen, was du auch sagst, dass man quasi tagtäglich irgendwie darum kämpfen muss, seinen Platz im Kader zu behalten, weil auf der Straße stehen noch ein paar andere, die liebend gern auch deinen Job machen würde. Und was auch noch hinzukommt, auch ein großer Unterschied, wenn du, um wieder dieses Beispiel zu bemühen, für 4 Jahre beim HSV unterschreibst, bleibst du in der Regel auch da. Wenn eine andere Mannschaft Interesse hat in dieser Vertragslaufzeit, darfst du auf jeden Fall mitreden, ob du dahin wechseln möchtest. Das ist in der NFL ja auch anders. Da kannst du ja auch von heute auf morgen plötzlich von deinem Team getradet werden, bist, keine Ahnung, bei den Patriots unter Vertrag. Und die spielen eine gute Saison. Du hast die Hoffnung, vielleicht mit denen in den Super Bowl einzuziehen, aber dann plötzlich ruft dich der General Manager ins Büro und sagt, pass auf, wir haben Trade gemacht. Du fliegst heute Nachmittag noch, weiß ich nicht, zu den Tampa Bay Buccaneers als Beispiel. Also das ist auch krass, oder?
Super krass. Also super, super Punkt. Ne? Hast du natürlich 100% recht. Das ist der Hauptunterschied. Also wenn man sich sicher fühlt. Ne? Also das eine ist die große Konkurrenzsituation. Okay, da kannst du sagen, das gibt's im Fußball vielleicht mit Abstrichen auch. Dass du nicht jederzeit rausgeschmissen werden kannst, das ist nicht so. Du bist als Spieler natürlich in einer viel komfortableren Situation. Aber das, was du gerade meintest, das ist natürlich der krasseste Unterschied. Stell dir mal vor, du hast also Familie, zwei Kinder, die sind irgendwo in der Schule angemeldet und dann passiert eben genau das. Der General Manager ruft dich rein und sagt, ja, pack deinen Koffer, ab morgen trainierst du da und dort. Und dann stehst du erstmal da. Da hängt ja super viel dran. Und das ist natürlich auch hart und das ist ein Business und das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, es ist nur, wenn du Franchise-Player bist oder getaggt bist oder so, dann kannst du vielleicht da zumindest ein Wörtchen mitreden. Aber sonst bist du da wirklich Spielball der NFL oder der Clubs. Und das ist natürlich schon echt krass und das ist ein Riesenunterschied, weil in der Bundesliga kannst du immer sagen, du, das ist schön und gut, dass ihr mich loswerden wollt, aber ich habe Vertrag und meine Frau, meine Kinder fühlen sich ja wohl. Wenn du damit zufrieden bist, dann auch die Konsequenzen zu tragen, die dann vielleicht heißen, dass du nicht spielst oder dass du warten musst, bis der nächste Trainer kommt, bei dem du vielleicht wieder spielst, dann sitzt du als Spieler an längerem Hebel. Und das ist natürlich in der NFL komplett anders.
Ja, es sei denn, du bist halt, wie du richtig sagst, irgendwie so ein ganz großer im Business und hast so eine No-Trade-Klausel in deinem Vertrag, dann geht das nicht. Aber das sind halt ganz wenige. Das sind wahrscheinlich zwei Hände voll Spieler, die sowas haben. Und das war's. Ich hatte beim letzten Mal hier bei Kutsche trifft Marken Socha zu Gast, ein deutscher Ex-NFL-Spieler, der bei den Cowboys unter Vertrag stand und dann tatsächlich in der Nacht- und Nebel-Aktion transferiert wurde zu den 49ers. Rückblickend für ihn ein Geschenk, weil er meinte, er sei jetzt selbst großer 49ers-Fan, das ist seine Mannschaft, er war mit den 49ers dann letztlich auch im Super Bowl und so, aber erzählte halt auch, also er hatte auch Familie und er hat sich da quasi auch nochmal bedankt hier im Kaminzimmer bei seiner Frau, dass sie das alles so mitgemacht hat, weil dann bist du plötzlich von Dallas, wirst du rübergeschickt nach San Francisco und hast da ja erstmal nichts, also bist im Hotel, kennst im Zweifel auch niemanden, das ist schon krass.
Ja, ultra krass. Also das kann sich ein Fußballer fast gar nicht vorstellen, ne? Weil da ist ja, das kann auch schnell gehen, aber wie gesagt, es ist immer der Spieler, der das will am Ende. Der Spieler sagt, ja, das mache ich. Also du wirst niemals gezwungen gegen deinen Willen. Und das ist in der NFL so, wie du mir das gerade erzählt hast und so wie ich es auch gehört habe, dann doch durchaus anders und aber die Spieler wissen ja darum. Ich meine, es ist immer so, wenn du das weißt, in welchem Business du da spielst und arbeitest, dann ist es ja auch nochmal was anderes. Es ist ja nicht so, dass sich das dann komplett überrascht. Klar, wenn es dich dann trifft, schon, aber es ist nicht so, dass das aus total heiterem Himmel kommt dann.
Ja, finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass du sagst, wenn du in Amerika halt anfängst, Football zu spielen, dann weißt und du hast den Traum, in der NFL zu spielen oder auch das Talent, dann weißt du, dass genau dich das erwartet. So wie du, als du irgendwie gemerkt hast, bei mir könnte es vielleicht für eine Profikarriere reichen, wusstest du ja auch, was dich dann im Idealfall irgendwann erwartet. Da kann man sich wahrscheinlich drauf einstellen, da hast du völlig recht. Was mich nochmal interessieren würde, René, ist die Saison vergleichsweise zum Fußball. Als du Nationalspieler warst, hast du ja eigentlich das ganze Jahr gar keine Pause. Vielleicht mit Glück mal 3 Wochen Sommerferien. Das ist in der NFL ja auch anders. So richtig, richtig los geht's erst Anfang August mit den Training Camps und im Idealfall spielst du, sagen wir mal, bis maximal Mitte Februar, weil du im Super Bowl stehst. Dazwischen ist aber Pause. Ein halbes Jahr kein Wettkampf. Das ist für dich wahrscheinlich auch schwer vorstellbar, oder?
Ja, ist natürlich total anders, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Aber ich finde es, ich finde es auf der einen Seite natürlich total beeindruckend, wenn ich höre, was die Spieler dann wissen. Die haben eine Anzahl an Spielen, im besten Fall ein bisschen mehr, wenn sie in den Super Bowl kommen. Und dann haben sie einen Cut. Und viele Spieler nutzen dann halt auch die Pause und müssen irgendwie diverse Operationen machen, weil ihr Körper natürlich dann gelitten hat. Und das finde ich ja schon krass, dass man sowas auch einplant, dass man weiß, okay, man hat jetzt ein halbes Jahr Zeit. Das braucht man auch, um den Motor wieder herzustellen, ne? Also wie wenn man ein Auto irgendwo in die Werkstatt fährt und dann wird das wieder irgendwo fahrtauglich gemacht. Und so sehen die Spieler das teilweise dann auch, ne? Da gibt's dann irgendwo x Wochen für die Operation, x Wochen für die Reha, dann wird nochmal Urlaub gemacht und dann beginnt das Training wieder. Das gehört einfach dazu und wahrscheinlich ja, muss man das auch, also diese Off-Season auch einfach mit als Saison einrechnen, weil es ist ja nicht so, dass dann, also die wenigsten haben dann wirklich Urlaub und machen frei, weil, wie gerade schon gesagt, du musst wahrscheinlich Altlasten irgendwie reparieren, du musst dich dann wieder in Shape bringen. Insofern finde ich das auch ein spannendes Modell, wenn du weißt, aus Sicht eines Spielers, du hast x Spiele. Da musst du funktionieren. Da kannst du vielleicht auch mal absolut auf die Zähne beißen, wenn du weißt, okay, es sind jetzt noch 3 Spiele, die musst du irgendwie überstehen und dann hast du eben das halbe Jahr Zeit, um die Verletzung zum Beispiel, wenn das ärztlich vertretbar ist, das muss man ja immer dazu sagen, ne? Also es gibt natürlich auch Verletzungen, wo du sagst, da musst du rausgehen, weil es bringt ja auch nichts, wenn du dann nach deiner Karriere, egal wie viel Geld du verdienst, nicht mehr laufen kannst und einfach dieses Geld, was du dir da hart erarbeitet hast, nicht mehr genießen kannst, und du quasi mehr oder weniger ein Pflegefall bist. Ich glaube, da hat keiner was davon. Und da gibt es ja auch den einen oder anderen in der NFL, bei dem das zutrifft.
Wie empfindest du als ehemaliger Profisportler das Draft-System in Amerika? Das ist ja in allen Sportarten so. Also in rund einem Monat ist ja NFL-Draft. Caleb Williams gilt als potenzieller First-Overall-Pick. Die Chicago Bears dürfen zuerst picken. Also setz dich mal in den Jungen hinein. Du bist das größte Talent im aktuellen Jahrgang, weißt aber eigentlich im Zweifel bis zu diesem Abend gar nicht, zu welchem Team, zu welcher Mannschaft du am Ende dann transferiert wirst. Das ist auch komisch, oder? Dass man es so selbst gar nicht in der Hand hat.
Ja, für uns, ne, in Europa mit unserem Wissen im Fußball natürlich total ungewöhnlich. Aber auch da, da hatten wir gerade schon lange genug drüber gesprochen, wenn du weißt, in welchem Business du bist, wenn du weißt, wie die Spielregeln sind, dann ist es dann eben doch nicht mehr so schwer. Und ich glaube, ein Riesenunterschied ist es halt auch noch, dass die NFL oder generell in Amerika alles viel, viel mehr Entertainment ist. Also von A bis Z. Und das fängt natürlich an mit den Combines, die ausgeschlachtet werden, auf Social Media und Co., die vermarktet werden. Also die NFL ist ja eine riesen Vermarktungsmaschinerie,
Wahnsinn.
bis über die Drafts, die übertragen werden. Ich glaube, sind die auch in New York? Ich weiß gar nicht.
Na, das
Wo
wechselt jetzt
die.
seit ein paar Jahren. Also letztes
Ah,
Jahr
okay.
war es in
Früher waren sie
Kansas
immer in New York,
City,
ne?
genau, jetzt ist es in Detroit, aber du hast recht, früher war es in New York, ja.
Genau, aber es wird wahrscheinlich nach wie vor so ausgeschlachtet oder noch mehr.
Total.
Und deswegen, ich finde es eigentlich auch schon spannend und weil du mich ja fragst, also ich fände es, glaube ich, als Spieler aus Sicht der Wettbewerbsfähigkeit und der Gleichberechtigung und
Das ist
ja,
schon
Gleichberechtigung,
Gleichberechtigung, ja. Chancengleichheit, so.
Chancengleichheit, finde ich, ist eigentlich ein cooles System, weil du eben nicht immer nur die erfolgreichsten. Es gibt halt keine Dynastien von Bayern München 10 Jahre, gut, jetzt hast du mit Kansas City halt wirklich, die haben Mahomes, die haben Kelce, die haben halt ein paar Spieler, vorher die Patriots, die dann irgendwie ganze Dekaden vielleicht schon, ja, nur Dekaden ist vielleicht ein Tick zu viel, aber ganze Jahre prägen können. Aber in der Regel ist es ja so, dass dieses Draft-System in meinem Wissen her die Möglichkeit gibt, dass immer andere Mannschaften gewinnen können. So. Und dass halt auch die tendenziell schlechteren Teams ja, die besten Spieler picken können und sofern da einen Unterschied machen können. Und das finde ich schon sehr, sehr charmant und das hat auf jeden Fall was, dass da immer irgendwie durchgemischt wird.
Absolut. Absolut. War es für dich eigentlich mal so zum Ende der Karriere, ich weiß, du bist auch großer Amerika-Fan, auch mal eine Alternative irgendwie, wie es so einige machen, vielleicht die letzten 2 Jahre deine Karriere dann nochmal in den USA in der MLS ausklingen zu lassen, oder war das nie konkret?
Doch, 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 voll. Also ich wollte das schon. Also jetzt nicht speziell MLS. Auch das hätte ich mir vorstellen können. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, nochmal nach Japan zu gehen. Also ich mag Japan auch total als Land. Meine Frau und ich, wir hatten damals noch keine Kinder, wollten schon, auch wenn wir Kinder gehabt hätten, nochmal diese Auslandserfahrung machen. Weil wenn du mich jetzt fragst, Was ich am meisten bereue in meiner Karriere, dann würde ich dir ganz klar sagen, dass ich niemals im Ausland gespielt habe. Also diese Erfahrung, eine andere Sprache zu lernen, eine neue Kultur erleben zu dürfen, neue Menschen begegnen zu dürfen. Also neben dieser sportlichen Erfahrung, diese menschliche Erfahrung, sich da weiterzuentwickeln, das hätte ich total gerne gemacht. Und auch Amerika. Nun ist es aber so, dass das auch schon seit einigen Jahren, also diese Annahme, was früher mal war, dass du als Ex-Profi oder als alternder Profi dann irgendwie deine Karriereabend in der MLS ausklingen lassen kannst, das ist de facto nicht mehr so. Also auch da gab es in den letzten Jahren eine Professionalisierung, die ja immer weiter vorangetrieben wird, wenn du jetzt nicht Messi, Suarez und Jordi
Wollte ich
Alba
gerade
bist.
sagen, außer bei Inter Miami.
Ja, aber das sind natürlich dann auch Top-Player, die ja nicht kommen. Also Beispiel, ich war bei Inter Miami zur Hospitation, weil ich bei der UEFA studiert habe. So viel kann ich vielleicht jetzt sagen, ohne Internas auszuplaudern. Also die waren mit Higuain, der ja auch da war, nicht wirklich happy, weil der war eben genau das. Der hatte gefühlt 10 Kilo zu viel und der war mehr irgendwie mit der Zigarre am Strand als auf dem Trainingsplatz. Und das fanden auch die damals nicht so geil. Und das wurde vielleicht anders nach außen kommuniziert. Aber das wurde intern schon deutlich kritisch beäugt. Und nun ist es ja so, dass Messi natürlich brutal abliefert und die anderen auch, Busquets und Co. Also das wird denen dann schon irgendwo nahegelegt, neben all den Merchandising-Faktoren, die mitbringen. Aber es ist so, dass auch die Scouts in der MLS ganz klare Profile haben und auch eher jüngere Spieler jetzt scouten. Also das ist so, dass du, wenn du 30 plus bist, als normaler Spieler eigentlich nicht mehr so viele Chancen hast, da in ein geiles Team zu kommen, wenn du auch ein gewisses Geld verdienen willst. Weil du hast ja, ich meine, du kennst das ja auch, du hast auch da ja einen gewissen Cap Space. Du hast die sogenannten Designated Player, die werden dann von der Liga bezahlt, wo unter anderem Messi reinfällt. Das sind dann die großen Namen, die verdienen dann auch richtig viel. Dann hast du nochmal ein, zwei Abstufungen, da bin ich jetzt nicht ganz so fest drin, die auch einen Tick mehr verdienen können. Ja, und der Rest, der verdient dann, zählt mal, ja, ein Zweitligaspieler in Deutschland vielleicht, oder noch weniger. Da kannst du das natürlich dann überlegen, ob du das machst und ob du das machen willst, wenn du überhaupt genommen wirst. Das ist aktuell die Hürde. Bei mir war es dann am Ende so, dass ich leider Gottes aufgrund von Knorpelschaden aufhören musste und das gar nicht mehr möglich war. Und ich wollte dann auch nicht mehr, also geschweige denn, es ging nicht mehr, irgendwo gefühlt mit einem Bein nach Amerika gehen, obwohl ich genau wusste, ich kann nicht mehr die Leistung bringen, die ich von mir erwarte und natürlich auch die Mannschaft von mir, die mich da geholt hat oder geholt hätte, die von mir erwartet. Das finde ich nie gut irgendwie und da habe ich gesagt, okay, dann macht es mehr Sinn, wenn man aufhört.
Ja, schade. Aber da geht dann die Gesundheit vor, weil du hast ja auch noch hoffnungsweise ein paar Jahrzehnte, die du auch ohne Fußball dann noch weiterlebst.
Ja, hoffentlich. Und Sport ist generell ein Riesenthema. Und da bin ich auch total happy, dass ich nach wie vor jetzt auch joggen kann. Das war so ein bisschen mein Credo, dass ich den Ärzten gesagt habe, bitte nehmt mich raus, weil ich mich kenne und ich überdrehe ganz gerne mal das Rad. Also, und ich habe gesagt, nehmt mich bitte raus, wenn ihr das Gefühl habt. Ich neige wieder dazu, hier das Rad zu überdrehen und das dann am Ende irgendwie negativ auf mein weiteres Leben einstrahlen wird. Und dann haben die Ärzte natürlich auch glücklicherweise ihre Hand gehoben und gesagt, ey, das würden sie mir nicht mehr empfehlen. Jetzt hier, du hast ein gewisses Alter, dein Knie ist kaputt. Wenn du nochmal irgendwo nach dem Fußball mit deinem Sohn Fußball spielen willst oder deiner Tochter, wenn du nochmal irgendwo um die Alster, wir sind in Hamburg, joggen gehen willst, und generell irgendwie ein bisschen Spaß und an Bewegung haben willst, dann solltest du jetzt hier die Reißleine ziehen. Und da habe ich dann auch drauf gehört.
Ja, also klingt sehr vernünftig und als die richtige Entscheidung. Und nach Japan oder in die USA kannst du ja auch so jetzt nochmal fliegen. Sag
Aber
mal,
dann eher
René.
als Sportfan und dann gucke ich mir natürlich auch ein NFL-Spiel an.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das kann ich jetzt mal einstreuen. Hast du schon mal ein NFL-Spiel live gesehen? Drüben oder hier? Warst du in Frankfurt oder in München und konntest im Stadion sein?
Nee, konnte ich nicht. Also ich hätte es gekonnt, wenn ich mich einen Tick mehr bemüht
Ja.
hätte. Meine Tickets wurden dann auch anderweitig vergeben. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es war irgendwo, die Kinder waren krank oder es war irgendwas familiäres oder ich musste arbeiten. Ich arbeite ja auch viel für Sky und ZDF. Also es hat irgendwie nicht gepasst. Da war ich auch sehr, sehr traurig drum. Ich musste auch mal, und das wiegt mindestens genauso schwer. Ich habe mir eine Zeit lang für ein paar Jahre, fast über 4 Jahre, für RAN gearbeitet und habe dann Fußball gemacht. Und als das dann so groß wurde mit dem Football, hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, dann da als Anhängsel, nenne ich es mal, irgendwie mit zum Super Bowl zu gehen, zweimal, und musste es zweimal absagen, weil ich studiert habe und ich hatte da gerade Prüfung.
Ja.
Und habe überlegt, kann ich da irgendeine Ausrede finden, um da die Prüfung zu schwänzen? Und dann siehst du mich aber irgendwo da beim Football rumspringen. Und dann habe ich gesagt, ach nee, jetzt ziehst du es auch durch, aber das tut immer noch weh.
Okay. Aber das Studium ist mittlerweile vorbei. Also jetzt hättest du die Chance vielleicht, wenn das Angebot
Das
nochmal käme.
Studium ist vorbei, aber der Vertrag mit RAN ist auch vorbei. Insofern ist das Thema auch vorbei.
Ja, okay. Ja, cool. Also das ist etwas, was du dir wahrscheinlich auch noch mal reinziehen willst, ne? So ein NFL-Spiel live, sei es drüben oder hier.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, also so ein Lebenstraum, einmal zum Super Bowl zu gehen, in einer coolen Stadt.
Ja.
Vielleicht sogar irgendwie, wenn mein Sohn oder meine Tochter ein bisschen größer sind und die dann auch so eine Faszination für Sport haben, oder mit meiner Frau auch, das gerne mal zu machen. Das hat ein guter alter Freund und Kollege, Stefan Kießling, mit dem ich lange in Leverkusen gespielt habe. Sein Sohn ist ein bisschen älter, ich glaube, der ist 16 geworden, und zum 16. ist er mit seinem Sohn jetzt nach Vegas geflogen,
Boah,
und
mega.
das fand ich schon geil, so eine Papa-Sohn-Reise zu so einem
Total.
Event, Hammer. Also dauert noch ein bisschen, mein Sohn wird jetzt im Mai erst 4,
Ja.
aber naja, vielleicht, ja, was
Ja,
nicht kann.
meiner ist 9, also ich muss da nicht mehr ganz so lange warten, ist auch die Hoffnung, das irgendwann mit ihm zu machen. Hoffentlich haben die Kinder dann auch so Bock drauf, ne? Das weiß man immer nicht.
Ja, aber da können wir aber schon beide schon mal anfangen zu sparen. Ich habe ja gehört, was die Tickets da so
Ja,
kosten. Das ist ja ein
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja, genau.
Ja.
$8.000 jetzt in Las Vegas, durchschnittlich ein Ticket gekostet. Das ist schon
Das
Wahnsinn.
ist ja
Und ganz viele Menschen sagen dann aber, ja, once in a lifetime. Hey, ich habe gespart. Das ist meine Bucketlist, einmal in meinem Leben live bei einem Super Bowl zu sein. Und dann in Las Vegas ist natürlich auch nochmal besonders mega, ne?
Ja, wir fangen an zu sparen,
Machen wir. Machen
Kutsche,
wir.
und ja, vielleicht treffen wir uns dann. Mein Sohn
Genau,
ist ein bisschen jünger
vielleicht fliegen
dann,
wir auch
aber
zusammen. Sag mir mal,
sehr
René,
gut.
das würde ich auch gerne noch einmal ausnutzen, wenn du hier schon bei mir im Kaminzimmer zu Gast bist. Als Torwart, nehmen wir mal an, Elfmeterschießen. Du bist gefordert, musst den halten. Ist ja auch vergleichsweise zum Beispiel mit einem Kicker im American Football entscheidendes Field Goal. Was denkt man in diesen Momenten? Das hat mich schon immer als Sportfan interessiert. Du stehst im Fokus, die Kamera wird auf dich gehalten. Entweder bist du der Held, weil du den Elfmeter hältst, oder, keine Ahnung, im schlimmsten Fall rutscht dir der Ball noch so durch unter der Brust und es ist doch ein Tor, genauso beim Kicker. Das denke ich auch immer. Die haben so wenig Einsatzzeiten und jetzt sollen sie aufs Feld und dann performen und wenige Sekunden vor Schluss das entscheidende Field Goal oder den entscheidenden Extrapunkt versenken. Denkt man da in dem Moment was oder ist man einfach, also funktioniert man einfach nur? Kannst du da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, kann ich gerne. Ich würde aber einen Punkt machen, und das ist ein Riesenunterschied, ne? Ich als Torhüter kann ja im Elfmeterschießen de facto eigentlich nur gewinnen. So, und deswegen würde ich sagen, musst du den Kicker immer mit dem Spieler gleichsetzen, der im Elfmeterschießen dann den entscheidenden Elfmeter verwandeln muss.
Ja.
Der Spieler hat den Druck. Der Spieler, von dem erwartet jeder beim Elfmeterschießen, dass er das Ding reinhaut. So, als Torhüter, wenn der Ball reingeht, dann ist es so und halt, ne? Also wenn du ihn hältst, dann bist du der Held. Wenn du nicht hältst, ja, ist es schon fast normal.
Ja.
Also insofern kannst du den Kicker, wo ja auch jeder erwartet, dass er ein normales Field Goal von einer normalen Range auch trifft, egal wie groß der Druck ist. So, und wenn er den dann nicht macht, dann ist er natürlich der Depp, ähnlich wie der Spieler. Der Torhüter, in dem Fall meine Position, kann ja nur gewinnen. Also ich weiß jetzt nicht, womit du das beim American Football gleichsetzen kannst. Aber wenn man das mal mit einem Spieler gleichsetzt, der in einem entscheidenden Elfmeterschießen den letzten Elfmeter schießt, und wenn er den trifft, dann ist das Spiel aus, du gewinnst. Wenn er den nicht trifft, geht's weiter. Ich glaube, ich kann mich da nicht reinversetzen, weil ich immer nur auf der anderen Seite war und die Bälle halten musste. Ich glaube aber, dass du einfach funktionierst. Du hast dann deine Abläufe, du hast deine Routinen, die hast du tausende Male durchexerziert, das siehst du ja auch immer wieder. Da hat jeder so seine eigenen Abläufe. Der eine, der markiert noch mit dem Arm, ich weiß gar nicht, ob das Batka ist, der dann sagt, okay, X Schritte nach hinten, dann Y-Schritte nach links, dass der Anlauf direkt passt, dann der Schwung, das ist wirklich maschinell tausende Male oder zehntausende Male schon geübt. Und dann geht es halt darum, einfach nur diese Abläufe so normal wie möglich zu machen. Gar nicht irgendwo was Besonderes machen wollen, alles ausblenden, dass das der Super Bowl ist, dass das das WM-Finale ist, etc. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber darum geht's. Und die besten Spieler, die können dann halt eben und in diesen Drucksituationen die Dinge ganz normal abrufen. Also das wäre so ein Thema. Also wenn du
Ja.
dann anfängst nachzudenken, dann hast du eigentlich schon verloren.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich
Du
frage mich jedes Mal, und das wirst du ja auch oft gesehen haben, im Rahmen eines Footballspiels, es ist eng, dann wird an die Seitenlinie die Kamera geschwenkt und da ist dann der Kicker, der schießt da in sein Trainingsnetz. Und also ich denke dann jedes Mal, boah, ey, wenn ich das wäre. Aber ich bin halt auch nie Profi gewesen. Also vielleicht
Aber du
bekommt man
weißt
sowas
ja.
trainiert.
Ja, du weißt ja um deine Rolle. Ne? Du
Ja.
weißt ja irgendwie als Kicker, dass du in den entscheidenden Momenten da sein musst. Das ist dein Job und das ist dein Rollenprofil. So. Und du weißt ja auch, du sitzt ja nicht, du bist ja nicht, machst irgendwas anderes, sondern du verfolgst ja das Spiel. Du weißt ja auch, okay, wann es zu der Situation kommen könnte.
Ja.
Und wahrscheinlich werden dir deine Coaches auch im Vorfeld sagen, wir gehen den Spielzug, wir gehen irgendwie auf Field Goal. Dann weißt du, okay, dass du mit einer großen Wahrscheinlichkeit irgendwie im nächsten Play aufs Feld geschickt wirst und kannst dich auch mental schon mal darauf einstellen. Und mit diesem Mindset gehst du ja natürlich schon dann in der Seitenlinie und kickst in dein Netz, dass du weißt, okay, du bist gleich dran. So, und ich glaube, dass das, wenn du weißt, was dich erwartet, wenn du weißt, was deine Job Description ist und dein Rollenprofil, dann überrascht es dich auch nicht. Und dann gehst du raus und machst dein Ding einfach.
Kannst du dich noch an deine wichtigste Parade erinnern, eigentlich? Spontane Frage, wo du jetzt sagst, das war eigentlich der wichtigste Ball, den ich in meiner aktiven Karriere gehalten habe. Hast du sowas?
Boah, also jetzt so ad hoc,
Schwer, ne?
da ja, gar nicht so schwer, da ich ja nie was gewonnen habe, kann ich nicht sagen, das war die wichtigste, weil das hat uns den Titel irgendwie geholt. Insofern kann ich das schon mal rausstreichen. Aber es gab dann natürlich schon irgendwo wichtige Sachen für Qualifikationen, ob das jetzt irgendwie mit der Nationalmannschaft war, in Moskau, wo wir irgendwo in Unterzahl dann spielen mussten, vor 80.000 fanatischen Russen. So die Quali für die WM 2010. Da waren sicherlich die ein oder andere Ball wichtig. Ob das auf Vereinsebene, klar mit dem HSV, ich sagte immer so schön, das war dann irgendwie so Misserfolg, Vermeidung, wenn es darum ging, du musst die Spiele gewinnen, um überhaupt noch in die Relegation zu kommen, 2015. Da war, glaube ich, waren einige wichtige Dinge dabei. Aber jetzt diese eine, wo ich sage, die kommt mir sofort in den Kopf und in den Gedanken, das fällt mir gerade schwer.
Und wenn es so ist, dass du noch die Finger an den Ball bekommst oder den Fuß oder so, werden in dem Moment dann direkt Endorphine, so Glücksgefühle ausgeschüttet?
Boah, ich weiß es, glaube ich, auch von Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube schon. Ich glaube aber, dass zumindest ich habe das immer versucht, die dann auch so ein Stück weit zu kanalisieren, um nicht zu sagen zu unterdrücken, um halt wieder total in meinem Fokus zu bleiben. Ne? Weil wenn du jetzt wenn du ein Typ bist, der das alles rauslässt, der das dann braucht irgendwo, dann ist es auch völlig okay. Das ist bei mir ab und an vielleicht mal passiert, aber dann nur, wenn du wusstest, okay, jetzt ist es vorbei. Das war jetzt der entscheidende, also heute wird dich keiner mehr irgendwie überwinden. Das gibt es ja auch als Sportler, dass du merkst, okay, du bist hier in so einem Flow, du kannst machen, was du willst, du wirst immer angeschossen, du überlegst nichts mehr, du agierst einfach nur noch aus dem Instinkt und es klappt alles, was du machst. Dann willst du aber das auch irgendwo so mitnehmen und willst in der Konzentration bleiben. So habe ich
Ja.
das immer gehandhabt. Und da fand ich das dann immer, wenn ich jetzt irgendwo eine Parade total zelebriert und gefeiert hätte, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass du damit irgendwie aus dem Flow kommst irgendwie und das nicht laufen lässt. Und das wollte ich dann auch vermeiden.
Du hast es gesagt, du bist auch nach der aktiven Karriere noch ein sehr gefragter Mann, TV-Experte, machst viele Dinge. Unter anderem bist du auch Gesellschafter bei Titan. Die machen Handschuhe, schaut euch das mal an, coole Handschuhe. Liebe Grüße an unseren gemeinsamen Bekannten Matthias an dieser Stelle wahrscheinlich.
Ach, das den kennst du auch, okay.
Ja, den kenn ich auch.
Okay, ja, die machen das sehr, sehr gut, die beiden Gründer.
Und das würde mich auch nochmal interessieren. Auch da können wir nochmal einen Vergleich ziehen. Du bist Gesellschafter bei Titan, Torwarthandschuhe. In der NFL haben wir Wide Receiver, die gefühlt Patex an den Händen haben. Die fangen ja Bälle mit nur einer Hand hinterm Rücken, also sehr athletisch. Wie viel Grip ist eigentlich erlaubt in diesen Handschuhen? Auch bei Fußballtorhütern, man könnte ja eigentlich alles so einschmieren, übertrieben gesagt, mit Klebe, aber das ist wahrscheinlich gar nicht erlaubt, oder?
Also es gibt da keine, meines Wissens nach, keine genau definierte, weiß gar nicht, wo in welcher Maßeinheit misst man denn Klebrigkeit?
Keine Ahnung. Uhu-Meter.
Keine definierte Maßeinheit für Klebrigkeit bei Torwarthandschuhen, weil es im Endeffekt ja auch, du spielst mit einem Plastikball, ne? Also die werden auch immer torwartunfreundlicher. Also wir Torhüter, wir haben uns ja mal darüber aufgeregt, dass es eigentlich jedes Jahr wird es beschissener für die Torhüter, weil die Bälle flattern mehr, die sind schneller. Das war bis zum gewissen Punkt echt ein Graus. Gefühlt in den letzten Jahren, auch seit Derbystar so ein bisschen wieder da ist, ist es ein Tick zurückgerudert wieder, dass der Fußball wieder so ein bisschen mehr Fußball wurde, aber zum Lederball ist er nie wieder zurückgekehrt, ist aber auch okay. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, weil das ist auch da, das ist ja kein Hexenwerk. Du hast den Haftschaum bei Torwarthandschuhen. Da gibt es verschiedene Haftschäume, die besser sind bei Regen, die besser sind bei Trockenheit. Es gibt persönliche Präferenzen der, sag ich mal, Profi-Torhüter. Der eine mag es ein bisschen mehr so, der andere ein bisschen mehr so. Was du jetzt in letzter Zeit das ab und an mal gesehen hast, dass man, und das sind so einfache, so Hausmütterrezepte, dass man einfach Lederfett nimmt, wie so eine Pomade, mhm, und in den Haftschaum schmiert, hat einfach zur Folge, dass dem Haftschaum die Feuchtigkeit entzogen wird. Und jetzt müssen wir für alle Laien, die vielleicht bei dem Kopfplatz zuhören und die sich im Fußball nicht so auskennen, du hast im Profifußball eigentlich fast immer, zumindest die ersten Spielbälle sind immer alle neu. Und ein neuer Ball ist einfach brutal rutschig. Die Plätze sind alle immer komplett gewässert, damit der Spielvortrag, sprich der Ball, schön schnell läuft, damit die technisch versierten Spieler immer schön schnell passen können. Heißt aber unterm Strich für die Tour, da ist es brutal schwer. Und deswegen musst du deine Handschuhe irgendwie so ein bisschen abspielen. Also es gibt wenig Torhüter, die bei Bundesligaspielen ganz neue Handschuhe anziehen. Mhm. Also die sind in der Regel alle immer vorgespielt, gebraucht. Die sind, ob der jetzt mit Pomade irgendwie vorbereitet. Also da hat jeder so seine eigenen Hausmütterrezepte. Aber es gibt jetzt nicht diese Maßeinheit, dass sag ich pimp jetzt irgendwo und mach da den Kleber dran. Das ist meines Wissens nach nicht so. Natürlich sind die Titan-Handschuhe die besten von allen, weißt du doch auch, hier ein bisschen unbezahlte Werbung zu machen. Nein, aber ich weiß nicht, wie es in der NFL ist. Da hast du ja keinen Haftschaum, keinen Latex dran. Da hast du ja, meines Wissens ist das ja ein anderes, so ein PU-Material oder weiß nicht, wie man das nennt. Und da ist sicherlich auch noch was anderes, keine Ahnung, minus 20 Grad ist, was ja auch vorkommt. Keine Ahnung, gibt es da Handschuhe mit Fell drinne oder so? Ich weiß es nicht. Gibt's
das wäre super. Das weiß ich nicht.
Ja, könnte es ja geben. Also ja, ist ja, wenn absolut. Ich habe mir als Torhüter immer gesagt, Mensch, gibt da diese Knicklichter da oder diese Wärmepads? Ey, warum macht man nicht sowas? Weil das ist dann wirklich im Winter, egal ob du Handschuhe hast, es ist einfach scheiße kalt. Ja. Also, und wenn das auch noch nass ist und du hast dann so die nassen Dinge an, das wäre sicherlich, das ist einfach kalt dann so. Und wenn du jetzt bei minus 20, minus 30 Grad irgendwie in Buffalo spielst, den Schnee gerade vom Platz geräumt hast, wäre sicherlich hilfreich. So schöne warme Hände für einen Wide Receiver. Ne? Vielleicht habe ich jetzt eine Marktlücke aufgemacht.
Ja, vielleicht. Also ich hatte mal tatsächlich so einen American Football Handschuh an. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, also ist nicht die neueste Generation gewesen. Es fühlt sich schon so an wie eine zweite Haut. Ich bin zu wenig drin, um jetzt beurteilen zu können, was da für Stoffe irgendwie verarbeitet sind. Aber ich finde es schon krass, also es wird dir ja auch aufgefallen sein, da wirst du ja wahrscheinlich auch nochmal besonders hingucken, also wie die Spieler heutzutage in der NFL in unmöglichen Winkeln mit nur einer Hand den Ball fangen. Also das ist ja schon krass, oder?
Ja, brutal. Also da merke ich auch, dass ich da auch eine große Affinität zu den Receivern habe, weil ich es einfach geil finde, wie athletisch die sind, wie schnell und wie sprungstark und wie fangsicher die Besten dann teilweise sind. Und natürlich, ich hatte auch schon so einen Handschuh an. Wenn das trocken ist, der Ball ist schön trocken, dann klebt er natürlich auch wie sonst was. Das eine ist, wir haben ja mit dem Torhüter gesagt, der Handschuh ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, was drinne steckt. Ne? Mhm. Also, weil auf einem gewissen Niveau, ob das jetzt eine NFL ist oder bei den Premium-Produkten, das sind dann Nuancen. Ich glaube schon, dass wenn alle das gleiche Material haben, dass es dann doch schon irgendwo darin unterscheidet, welcher Spieler da drinne steckt mit den Händen.
Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich weiß, dass viele deutsche Football-Fans parallel auch noch Fußball spielen, falls ihr Torhüter seid. Geschrieben wird das T1TAN, also Titan. Das sind schöne Handschuhe und René hat da auch großen Einfluss drauf. Aus deinen Erfahrungen hast du das mit einfließen lassen in die Produktion. Werdet ihr auch noch Nationaltorwart. Ja. Sag mal, noch ein anderes Thema hätte ich. Du hast vorhin gesagt, in den USA, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, muss man zeigen, dass man viel Geld verdient. Da sind ja auch Gehälter und so transparent. Also man kann aus Deutschland abrufen, wie viel Geld jemand in der NFL verdient. Wäre auch ein Unterschied, ne? Also Dirk Nowitzki hat doch mal irgendwie gesagt, er ist die ersten Jahre bei den Mavericks noch mit seinem alten Honda, war das, glaube ich, vorgefahren und wurde schief angeguckt und er musste sich dann erstmal einen großen SUV kaufen. Auch irgendwie ungewohnt für uns, René, ne? Dass du dann gefühlt gezwungen bist, jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit einem Lamborghini oder so vorzufahren, weil du zeigen musst, dass du gutes Geld verdienst, so ungefähr, oder?
Ja, ich finde, das sind zweimal verschiedene Schuhe. Ich finde das eigentlich ganz cool, es ist ungewohnt, ne? Aber wenn es alle machen und es offengelegt wird und es eine totale Transparenz gibt, ich finde, ich bin generell ein Freund von Transparenz. Wenn du weißt, woran du bist, wenn du offen kommunizieren kannst, finde ich das per se eine gute Geschichte. Deswegen finde ich, dass da Gehälter offengelegt werden, dass da auch jeder weiß, okay, der verdient das. Da ist auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Und vielleicht auch andersrum, jemand, der total gut performt und man einfach einschauen kann, ist, warum verdient der nur so wenig? Und das dann auch ein bisschen Druck macht, vielleicht auf den Verein, den Vertrag anzubessern, weil der Druck vielleicht in der Öffentlichkeit oder bei anderen Vereinen, ich weiß nicht, wie wir es sehen, Mensch, der ist da eigentlich unterbezahlt, vielleicht können wir den dann irgendwie incentivieren, mit einem verbesserten Gehaltswunsch. Wenn das jetzt im Draft-System funktioniert, sei jetzt mal aus, ist aus dem Bauch herausgesprochen. Aber ich finde, das eine impliziert ja nicht direkt, dass du dir ein neues Auto kaufen musst. Also ich meine, wenn du dich dann hinstellst und sagst, weißt du was, ich verdiene zwar viel Geld, aber Autos sind mir eigentlich scheißegal, weil ich komme mit dem Fahrrad und ich gebe mein Geld anderweitig aus. Dann ist es immer eine Frage der Kommunikation und Co. und ob du da mitspielst. Ich glaube, dass das Beispiel bei Dirk war, ich meine, da bist du junger Spieler, machst du vielleicht ein bisschen oder weißt du noch nicht genau, wo du stehst da und spielst dann dieses Spiel mit. Ich glaube, später dann hätte auch einfach das Standing einfach gehabt und gesagt, nee, ich fahre einfach mit dem Fahrrad in die zur Arbeit. Beispiel jetzt, ne, Amerika, oder mir ist das einfach nicht wichtig. Ich mache das, was ich will. Ich lasse mich dafür niemanden hier irgendwo zwingen, mein Geld irgendwie für was auszugeben, worauf ich keinen Bock habe, nur weil ihr das erwartet. Insofern, ich finde es gut, wenn es offengelegt wird, wenn es transparent ist. Aber ich glaube, jeder Spieler kann dafür selber immer entscheiden, wie er sein Geld ausgibt.
Ja, definitiv, absolut. Wenn du hast Travis Kelce vorhin genannt, würdest du den gern mal treffen? Oder bist du nicht so jemand, der dann irgendwie auch mal Bock hätte, sich mit jemanden auszutauschen? Wie tickst du da?
Ja, doch. Also ich kann das jetzt auch sagen, ja, weil das so unrealistisch ist. Ich finde es einfach eine brutale Erscheinung. Also der Typ ist halt einfach so entertaining, egal was er macht. Ne? Also er ist nicht nur ein grandioser Sportler, der ist einfach total witzig, unterhaltsam, wenn er dann irgendwie weiß gar nicht, wann das war, vor ein, zwei Jahren irgendwie, ich weiß nicht, Jimmy, war das, hast du Jimmy Fallon oder so,
Ja.
wo er das dann auch moderiert hat. Das ist einfach der Typ, der hat einfach Swag. Unabhängig davon, ob der jetzt mit Taylor Swift zusammen ist, auch vorher, ich meine, auch sein Podcast mit Jason Kelsey ist so ultra witzig. Da höre ich auch ab und an gerne rein.
Ja, ich gucke gerade, René, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht weißt du das auch besser. Ich glaube, Taylor Swift kommt doch auch diesen Sommer noch ins Volksparkstadion nach Hamburg, oder? Vielleicht kommt dann ja Travis Kelce auch mit. Dann können wir noch mal ein bisschen mit ihm quatschen. Ich schaue hier gerade,
Ja, wenn du
oder?
da was organisierst, sage ich nicht nein. Da will ich sogar mein Studium, was ich nicht mehr mache, irgendwie
Ja,
dafür
genau.
verschieben.
Ah, guck mal, ich bin hier schon in Gelsenkirchen, ist hier auf jeden Fall. Ah, guck mal, Hamburg Volksparkstadion, 23. Juli und 24. Juli. Das wäre ja was.
Ah, siehst du, da bin ich gerade im Urlaub. Das ist
Ah,
immer
Mensch,
irgendwas. Aber
immer
ich bin,
ist irgendwas. Ja,
ja,
echt.
aber ich muss dazu sagen, ich bin aber auch wirklich kein Taylor Swift-Fan.
Nee.
Ja. Da würde ich dann vielleicht mit einem Travis Kelce-Trikot kommen.
Ja, genau. Wir bleiben einfach irgendwie im Background und trinken mit ihm ein paar Bier, während Taylor dann auf der Bühne ist. Wäre auch nicht so schlecht. Zwei Fragen habe ich noch. Eine muss
Ja,
ich dir
schieß raus.
natürlich stellen. Wird Leverkusen Meister dieses Jahr?
Ich hoffe es und ich glaube es auch. Also 10 Punkte bei, ich glaube, 26. Spieltag war jetzt. Ja, bei nach 8 Spielen. Also das sollte schon klappen dieses Jahr.
Gut. Da drückst du wahrscheinlich auch weiterhin die Daumen, oder?
Ja, voll. Auf jeden Fall, weil ich weiß einfach, was es diesem Verein bedeutet. Dieses Vizekusen, dieses über allem schwebende, das nicht gewinnen können, einfach bedeutet. Und natürlich hat man sich da in einer Art und Weise entwickelt, dass man sich hat Vizekusen patentieren lassen, dass man da so ein bisschen süffisant mit umgeht, dass man da drüber lachen kann. Aber wenn man ehrlich ist, natürlich trifft das einen, weil im Sport will man gewinnen und im Sport wird man unter anderem halt an Titeln gemessen. Eine Meisterschaft würde all das negieren und würde all das irgendwie wegwischen. Und du hättest die Zeichen auf Null gedreht. Deswegen wünsche ich mir das so krass, dass es dieses Jahr klappt, weil ich weiß, als ehemaliger Spieler, dass das irgendwie zu sagen, es beginnt eine neue Zeitrechnung. Das klingt sehr, sehr hochtrabend, aber de facto ist es so. De facto ist es so. Dann hat dieser Verein was, was in ihrer Geschichte verankert ist. Und du hast natürlich als Leverkusen, als Werksclub in einem Makroumfeld mit Köln, Gladbach, Schalke ist immer noch groß, auch wenn sie irgendwie zurzeit nicht so performen, Dortmund. Du hast natürlich da irgendwie ein Umfeld, wo du um jeden Zuschauer kämpfen musst. Und da deinen eigenen Weg zu entwickeln und den zu gehen und den auch noch erfolgreich zu gehen, mit einer jungen Mannschaft, mit einer tollen Mannschaft, mit einem tollen Trainer, das würde ich mir einfach wünschen für diesen Verein.
Ich würde es auch absolut feiern. René, noch ein weiterer Querverweis auf dich. Also ich verfolge das immer mit großem Interesse. Gefühlt bist du jetzt noch busier, wenn man das so sagen kann, als während der Fußballkarriere. Du machst sehr viel, unter anderem, und Leute, die diesen Podcast hören, hören ja offenbar gerne Podcast. Machst du auch einen Podcast zusammen mit Milan Markus? Spotlight heißt der. Da geht ihr jetzt in die zweite Staffel. Erzähl doch mal, vielleicht ist das für den einen, die andere was, was da so euer roter Faden in diesem Podcast ist.
Ah ja, ach, sehr gerne. Danke, dass du da so ein bisschen eine Schleichwerbung machst. Ja, ist richtig. Wir arbeiten gerade an der zweiten Staffel. Die wird auch ein Tick anders sein. Die erste Staffel ist ein klassischer Interview-Podcast, der sich mit der Frage befasst, die auch so ein bisschen autobiografisch ist, aber die uns irgendwie ja jeden trifft. Was passiert, wenn es große Veränderungen in deinem Leben gibt? Analog zu meinen, was passiert, wenn die Fußballkarriere, die dein ganzes Leben gehalten hat oder beziehungsweise die dein ganzes Leben bestimmt und geprägt hat, also wenn Systeme, die so allumfassend waren, auf einmal wegbrechen. Das können Sportler betreffen, dessen Karrieren vorbei sind. Das können aber auch aus der Wirtschaft Leute sein, die irgendwo nach 20 Jahren die Company verlassen oder Familienunternehmen, die ihr Familienunternehmen verkaufen und auf einmal viel Geld, aber viel Zeit haben, aber auch gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Das können Politiker sein, die einmal im Bundestag waren und diese Frucht da mit all ihren Annehmlichkeiten probiert haben und dann irgendwo wieder liebevoll gemeint in ihren kleinen Dorfwahlkreis müssen. Und auf einmal wieder Klinken putzen müssen. Das macht ja was mit dir als Mensch. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, dass es darum geht, wieder auch eine neue Identität zu entwickeln. Weil wenn du deine Identität, und das machen wir Sportler sehr, sehr häufig und gern, nur über eine Sache, dem Sport in dem Fall, generierst, dann ist es sehr, sehr schwierig, dich neu zu erfinden und auch dein Selbstwert zu bestimmen. Und das sind so in a nutshell Themen, deswegen auch Spotlight. Was passiert denn auch mit Menschen, wenn dieses Spotlight, in dem sie fast immer stehen und standen, auf einmal aus ist? Oder aber auch rumgedreht, was passiert mit Menschen, die nicht in diesem Spotlight sind, das vielleicht gar nicht gewöhnt sind und aus irgendeinem Grund total in der Öffentlichkeit sind? Das macht was mit dir, mit deinem Charakter. Und darüber wollen wir ganz offen und ehrlich mit unseren Gästen sprechen, sind auch sehr, sehr oft, weil es ein Videopodcast, zu den Gästen in ihre persönlichen Räumlichkeiten gefahren. Das war uns wichtig, war mir wichtig, weil das ein sehr, sehr intimes Gespräch ist, dass man da auch einfach zeigt, okay, unsere Gäste machen ihre Türen auf, ihre persönlichen Türen für uns und wir haben eine gemeinsame Ebene und ich glaube, für mich war das sehr, sehr wichtig, diese Reise. Und zu sagen, das ist selbsttherapeutisch, das würde dem Podcast nicht gerecht werden. Aber ich habe extrem viel mitgenommen, Kutsche, das kann ich sagen, ne? Weil ich habe für mich gemerkt, und ich bin ja immer noch in diesem Identitätsfindungsprozess, dass jedes gute Gespräch, ob das jetzt wir beide sind, die einen Podcast machen oder uns dann treffen vor dem wirklichen Kamin und uns austauschen oder ich mit meinen Gästen spreche, ich lerne extrem viel und ich nehme von jedem Gespräch sehr, sehr viel mit und das ist das, was mich wirklich erfüllt und wirklich bereichert. Das sind weniger irgendwo die Sieger am Wochenende, sondern das sind eher so die Treffen mit Menschen, die Gespräche und das Lernen auf allen Ebenen.
Ja, super spannend. Also hört da unbedingt mal rein. Absolute Hörempfehlung als Podcast und so wie René sagt, auch auf YouTube zu finden. Spotlight mit vielen interessanten Gästen und vor allem, das hast du ja jetzt auch gesagt, ist es sehr authentisch, weil du ja auch an dieser Schwelle standst. Lange hat Fußball dein Leben bestimmt, dann war es irgendwann vorbei und das Leben geht natürlich weiter. Du musst dich neu finden. Aber so ist wirklich mein Eindruck. Ich habe es eben schon gesagt, René, jetzt hast du quasi eigentlich mehr zu tun als noch während der aktiven Karriere, ne? Jetzt kannst du dich richtig austoben und auch deine Interessen verfolgen.
Ja, ist richtig, aber so einfach ist es gar nicht, weil gerade die Fragen, was sind denn überhaupt meine Interessen? Das ist ja das, was viele Fußballer einfach gar nicht wissen. Wenn du dein ganzes Leben nur Fußball, Fokus, vielleicht nebenbei einige daddeln ein bisschen auf der PlayStation, und das kann ja dann auch nicht dein Beruf sein. Gut, bei dem einen oder anderen klappt's, der wird dann irgendwie professioneller E-Sportler, aber du solltest dir ja schon mal die Frage stellen, wofür interessiere ich mich neben dem Sport auch? Und das sind alles so Fragen, und dann auch den Mut zu haben und die Bereitschaft zu haben, wieder neu zu lernen, in gewisse Themen reinzugehen. Und deswegen musste ich Sachen machen, ausprobieren, habe aber auch wieder viele Sachen irgendwo, die ich angefangen habe, aufgehört, weil ich gemerkt habe, entweder macht es mir nicht so richtig Spaß oder ich bin auch nicht gut drin. Und ich habe ja schon den Anspruch, auch, da kommt der Sportler wieder durch, in Sachen auch ein gewisses Level zu haben. Jetzt ist mir klar, dass ich vielleicht nicht mehr irgendwo als Ex-Sportler irgendwo in Bereichen, keine Ahnung, das will ich jetzt nicht werden, aber wenn ich jetzt Bankier werden wollen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr der Top-Bankier werden, weil die anderen irgendwo 30, 40 Jahre Vorsprung haben. Aber ich will schon den Anspruch haben, irgendwo zumindest irgendwo was ganz ordentlich machen zu können. Und da gilt es einfach, Dinge auszuprobieren, Dinge zu machen, ehrlich zu sich zu sein. Und das mache ich. Und das ist auch, der Eindruck trügt dich nicht. Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Das liegt auch nicht zuletzt daran, dass ich auch zwei kleine Kinder habe und so in meiner wichtigsten Rolle Papa bin. Und für jeden deiner Gäste oder deine Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch Eltern sind, die wissen, dass das teilweise ein Fulltime-Job ist. Meine Frau selber Vollzeit berufstätig. Insofern ist das von der Organisation und von der Komplexität, wir haben noch zwei Hunde, um das noch komplett rund zu machen, ist das wirklich schon, ich will nicht sagen Endstufe, aber es ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und diese Rolle als TV-Experte, wie es ja hochtrabend heißt, finde ich sehr, sehr spannend, weil du musst nicht jeden Tag operativ im Fußball sein, weil das ist mir auch wichtig, sich immer wieder rausziehen zu können. auch über andere Themen zu sprechen, wie wir es heute machen, wo du nicht so viel Ahnung hast, und dich auf anderen Ebenen zu probieren. Also das war mir wichtig und wer weiß, wo die Zukunft mich noch hinführen wird.
Klasse. Vielen Dank nochmal, dass du dir trotz diesem dicken Zeitplan Zeit genommen hast, hier nochmal runterzukommen im Kaminzimmer. Allerletzte Frage, René, auch die stelle ich jedem hier. Gibt es noch was, was ganz oben auf deiner Bucketlist steht? Ein Lebenstraum? Fällt dir da spontan was ein? Das können auch losgelöst vom Fußball, Football sein, es können Reisen sein oder, keine Ahnung, du sparst auf irgendwas jetzt außer unserer Super Bowl-Reise.
Nee, aber die Superbowl-Reise, deswegen kam das so ein bisschen wie aus der Pistole geschossen, die steht auf jeden Fall drauf.
Okay.
So eine richtige Bucketlist habe ich mir noch nie gemacht, aber also Super Bowl mit meiner Family oder vielleicht mit meinem Sohn oder vielleicht auch mit meiner Tochter, wieder Gleichberechtigung, die würde mir schon ganz gut auf so einer Bucketlist gefallen. Was ich gerne auch mal machen würde, und da planen wir auch, ich würde gerne mal im Ausland leben, wenn es nur für ein paar Monate ist, einfach so dieses Gefühl zu haben, einfach mal rauszugehen. Ich glaube, es ist für mich extrem wichtig, weil ich ein sehr, sehr planender und struktureller Mensch bin, einfach mal wohin zu gehen, wo man keinen kennt, und wo ich noch nicht weiß, was ich da mache. So einfach hingehen und ja, in den Tag hineinleben, ja, hört sich vielleicht ein bisschen zu krass an, aber im Endeffekt ist es genau das, weil das ist für mich eine größere Herausforderung, als 20 Stunden am Tag zu arbeiten. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber
Nee,
so
ich kann
dieses,
das
weißt du,
nachvollziehen.
was ich meine?
Ja,
Nicht zu wissen, was kommt, ist für mich nicht im Driver Seat zu sitzen, sondern einfach zu sagen,
Das hat
okay,
was mit
jetzt.
fallen lassen zu tun, oder?
Genau. Einfach mal die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Und paradoxerweise ist meine Erfahrung, dass dann die Dinge sich fügen und dass du dann eben dann doch Leute kennenlernst. Und gerade wenn du eher suchend bist und nicht genau weißt, wo es hingehen soll, sind solche Themen immer sehr, sehr, wenn immer vorausgesetzt, man kann sich das erlauben, ne? Das ist ja auch ein absoluter Luxus. Das muss man auch sagen, nicht, dass da jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, guck mal, das sind ja absolute Luxusthemen und Luxusproblem, da soll mal arbeiten gehen. Das ist mir schon bewusst, aber sich einfach mal irgendwo in eine Situation zu begeben, wo man als planender Mensch keinen Plan hat, quasi so ein bisschen out of your comfort zone, das würde ich, glaube ich, auch da irgendwann mal machen.
Ja, finde ich auch spannend. Und auf sowas kann man ja auch sparen. Also, ja, wenn man sagt,
Ja,
du hast es
auf
vor,
jeden
weiß ich nicht,
Fall.
im Jahr 2028 genau sowas mal zu machen, dann kann man darauf ja auch jetzt schon sparen. Finde ich auch eine
Ja.
spannende, ist, glaube ich, eine spannende Erfahrung.
Andere Sprache lernen, früh in die Sprachschule zu gehen. Ja. Meine Frau sagt immer, wir hätten es direkt nach meiner Karriere machen sollen und sie lag mir damit auch ziemlich hart in den Ohren und ich habe mich dann wie so oft mal durchgesetzt, weil ich natürlich irgendwie, ich hatte Studium, ich hatte viele Jobs, Angebote irgendwie im Fernsehen und hatte vielleicht auch einen Tick die Angst zu sagen, nee, wenn du das jetzt nicht machst, dann kommt der Nächste und macht's. Aber jetzt hätte ich gesagt, Mensch, hätten wir es mal lieber gemacht, weil es wäre schon cool gewesen dann.
Ja, aber dafür gibt es ja jetzt die Bucketlist und du kannst es nachholen. Genauso wie den Besuch beim Super Bowl.
Ja, also ich werde die mal, das nehme ich mit aus unserem Gespräch. Ich setze mich mal in dem Kaminzimmer hin und schreibe mal meine Bucketlist runter.
Sehr gut, alles klar. René, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es
Sehr
großen
gern.
Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben. Hoffe, dass ich habe nicht mit zu viel Laienwissen geglänzt, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, wünsche dir alles Gute für deine nächsten Folgen.
Danke, danke. Ciao.
Tschüss. Ciao.